Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind und wir auch ein Stück weit bei Ihnen. Es gibt heute hier wie immer viel zu erzählen. Es wäre zum Beispiel sehr schön, von meinem Plus 1 heute zu erfahren, wie es dazu kommen konnte, dass Sie auf einem Marktplatz in Asien durch Gitterstangen eines Fahrzeugs mit Bananen gefüttert wurde. Und wie es sich eigentlich anfühlt, in wahnsinnig komplizierten Zeiten wahnsinnig schwanger zu sein. Fragen wir sie doch selber. Hallo Katharina Wolle.
Hallo Utz.
Und ich gratuliere dir natürlich nochmal hier und herzlich offiziell. Du bist schon fast im Endspurt, was die Schwangerschaft angeht. Im Mai soll das Baby zur Welt kommen?
Genau, am 1., wenn das alles so passt, wie es passen soll.
Darüber würde ich sehr gerne auch noch ausführlicher mit dir sprechen, wie sich das gerade aktuell so anfühlt bei dir. Tatsächlich muss man vielleicht hinzufügen, du bist vor einem Jahr, ziemlich genau im Mai, hier gewesen und hast mir aber auch erzählt, dass es auf die Sendung diverse Reaktionen gab.
Ja, es gab tatsächlich dann so ein paar Überraschungsanrufe oder Rückmeldungen. Meine Chefin, meine ehemalige, die mich angerufen hatte, weil sie mich im Auto, auf der Autobahn im Radio gehört hat und ich wähnte sie aber zu dem Zeitpunkt eigentlich im Sudan. Von daher war das eine große Überraschung. Dann hat sich ein alter Studienfreund von mir gemeldet, der mich angeschrieben hat, gesagt, es war eine wunderbare Überraschung für ihn, mich sonntags morgens im Radio zu hören. Das fand ich eine sehr schöne Vorstellung. Und dann hat sich tatsächlich noch eine mir bis dato nicht bekannte Frau gemeldet, die sich einfach durch dieses Gespräch und die Geschichte, die ich erzählt habe, sehr angesprochen gefühlt hat. Und
das Thema, warum dass es da bei uns im Gespräch ging, war, dass du dir beruflich ein Jahr Auszeit genommen hattest. Ne? Darüber haben wir ausführlicher geredet. Das war dann der Anknüpfungspunkt für Sie auch?
Genau, das war ihr Anknüpfungspunkt, sich eben auch beruflich nochmal ein bisschen neu zu orientieren und tatsächlich auch in eine Richtung zu gehen, aus der ich gerade kam, nämlich diesen ganzen Kontext internationale Zusammenarbeit. Und da hatten wir irgendwie ein total nettes Treffen. Aber was aus ihr geworden ist, weiß ich nicht. Wenn sie zuhört, fühl dich gegrüßt. Und jetzt bin ich seit letztem Wochenende offiziell im Mutterschutz und habe jetzt erstmal sozusagen wieder eine Auszeit, aber eine ganz andere.
Und über diese ganz andere Auszeit wollen wir gleich mal sprechen. Sehr schön, dass du wieder da bist, Katharina Wolle, mein Plus Eins heute. Wir sind uns, glaube ich, seit der letzten Plus Eins gar nicht mehr über den Weg gelaufen, obwohl wir fast Nachbarn sind. Aber ich habe sehr wohl gehört, dass du schwanger bist und dass du dich darauf freust, zum ersten Mal Mutter zu werden. Also es ist schwer vielleicht zu fassen, aber wie aufgeregt bist du jetzt schon? Bist du aufgeregt im Sinne von Tasche für die Klinik gepackt, Mobili hängt über dem Babybett oder mit freudiger Erwartung einfach nur?
Also jetzt seit ein paar Tagen merke ich, dass ich zunehmend aufgeregt bin. Das muss ich wirklich ganz ehrlich zugeben. Da kommt einfach die Ungewissheit, das ist totales Neuland für mich. Das ist sozusagen, ja, eine Zeit, ich stelle mir das irgendwie, versuche mir das vorzustellen, das gelingt mir nicht, es hat nach wie vor einen unheimlich hohen Abstraktionsgrad, obwohl ich natürlich das Kind in meinem Bauch merke. Sie ist sehr aktiv und macht sich ordentlich bemerkbar.
Und ich glaube, viele würden bei diesem Thema denken, also schwanger zu sein, das fehlt mir jetzt gerade noch, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und andere würden vielleicht sagen, ich kenne nicht wenige Fälle in meinem Umfeld, die sagen, jetzt ist eigentlich eine tolle Zeit. Wie geht's dir damit?
So und so, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin tatsächlich einfach glücklich, schwanger zu sein und soweit scheint mit unserem Kind auch alles völlig in Ordnung. Ich finde auch, dass es eine gute Zeit ist, weil ich muss ehrlich sagen, ich verpasse nicht wirklich was. Also es ist keine Party, zu der ich eingeladen werde, wo ich denke, Mist, da kann ich jetzt nicht mehr hingehen oder irgendwelche Konzerte, die vielleicht zu anstrengend sind oder so. Also von daher, das ist so der entspannte Part daran, würde ich sagen. Aber das hat natürlich auch so ein bisschen Kehrseiten, ne? Also was mir schon auffällt und was ich sehr schade finde, ist, dass ich das ganz wenig mit meinen engsten Freunden teilen kann. Also meine Freunde, die mich ja nur auf Abstand treffen und irgendwie so dieses mal die Hand auf den Bauch legen und selber fühlen, das ist einfach alles, fällt halt jetzt gerade raus. Ja, zu diesen ganzen Ultraschalluntersuchungen, da darf ich halt immer nur alleine hingehen. Das ist natürlich auch für den Vater des Kindes irgendwie ein Schade, das einfach nicht mitzuerleben. Und ja, also das ist so das, was ich ein bisschen bedauerlich finde. Aber gut, das ist nicht zu ändern. Wir wissen alle, was wir da irgendwie gerade für einen Preis zahlen.
Ja. Ich glaube, es gibt viele Schwangere, die ab einem gewissen Punkt in normalen Zeiten sich darüber beschweren, dass jeder Busschaffner ihnen irgendwie die Hand auf den Bauch legen will und sagen will, prima und ich freue mich auch. Du hast gerade gesagt, das ist jetzt so normal nicht möglich. Findet das gar nicht statt mit Familien und Freunden?
Also ich habe letzte Woche das erste Mal tatsächlich Besuch bekommen von meiner allerliebsten Freundin. Wir haben uns schnell testen lassen, damit wir das machen konnten. Und weil sie gesagt hat, also die lebt in Hamburg. Und sie sagte, sie muss mich wenigstens ein einziges Mal mit diesem Riesenbauch in live und echt sehen. Aber ansonsten ist das natürlich total eingeschränkt. Gut, jetzt war die letzten Monate, war es natürlich auch wettermäßig nicht so einladend draußen, dass man irgendwie ewig draußen rumspaziert und sich da irgendwie auf eine Bank setzt, gemütlich. Und ich bin auch mal dick eingepackt gewesen. Ich weiß nicht, wie das jetzt wäre, wenn ich Freunde treffen würde, ob die nicht da auch mal eine Hand drauflegen könnten. Aber genau, also es ist einfach eine andere Zeit, in der ich zumindest schon aufpasse, mich mit diesem Virus nicht zu infizieren.
Hat sich durch deine Schwangerschaft die Wahrnehmung dieser Pandemie geändert? Also hast du jetzt, seitdem du weißt, okay, da ist noch jemand in mir am Heranwachsen, hast du jetzt noch eine besondere Angst vor Covid-19 entwickelt oder eine spezielle Vorsicht?
Jein. Also ich war am Anfang der Pandemie ja noch nicht schwanger und auch da schon sehr skeptisch und habe immer gesagt, man weiß zu wenig darüber. Ich möchte das nicht ausprobieren und riskieren, einer dieser schweren Fälle trotz meiner Jugendlichkeit zu sein. Mit der Schwangerschaft tatsächlich hat sich das natürlich insofern nochmal geändert, als dass ich schon sehr viel strikter bin in der Handhabung von Besuch bei uns in der Wohnung. Da wäre ich, glaube ich, im nicht schwangeren Status ein bisschen nachlässiger gewesen, hätte gesagt, ach komm, auf den Balkon, das geht schon mal. Aber nee, das hat sich schon ein bisschen verändert und bevor so eine klare Empfehlung bezüglich der Impfung vorlag, habe ich auch überlegt, ob ich das machen wollen würde, mich impfen lassen im schwangeren Zustand und bin da, glaube ich, auch jetzt ganz erleichtert, dass mir diese Entscheidung abgenommen wird und ich da kein Risiko eingehe, weil das, ja, man trägt einfach irgendwie ja schon eine Verantwortung für so ein kleines Lebewesen.
Eine Impfung für Schwangere ist nicht vorgesehen. Das Umfeld kann geimpft werden. So ist zumindest der Status quo. Da seid ihr wahrscheinlich aber auch noch nicht weiter, ne?
Genau, also Schwangere werden laut RKI und STIKO-Empfehlungen nicht geimpft. Ich glaube gar nicht, weil das gefährlich sein könnte, sondern soweit ich das verstanden habe, gibt es darüber einfach zu wenig wissenschaftliche Daten. Deswegen wird das nicht empfohlen. Und seit letzter Woche ist zumindest in Berlin geregelt, dass enge Kontaktpersonen von Schwangeren gemeldet werden können. Das ist alles andere als ein einfacher Weg. Man hat da, glaube ich, die kompliziertere Variante gewählt über die gynäkologischen Praxen, die das an die Kassenärztliche Vereinigung Berlin melden, die wiederum einen Impfcode generieren, den zurückgeben an die Gynäkologen, die wiederum mir das geben, damit ich es an meine engen Kontaktpersonen aushändigen kann.
Ein bisschen den Überblick habe ich verloren, aber okay, so ungefähr funktioniert es, ja?
Ja, genau.
Und diese ganzen vorbereitenden Maßnahmen, Hebammenbesuche, manche machen Schwangerschafts-Yoga, Geburtsvorbereitungskurse, das fällt ja, nehme ich mal an, zum großen Teil weg. Fühlst du dich so ein bisschen wie so eine Einzelkämpferin oder also passiert das jetzt alles mit Zoom und Skype?
Ja, genau. Also die Hebammentermine natürlich nicht. Da sind wir irgendwie mit Maske ausgestattet und ich gehe davon aus, dass die Hebammen alle sehr vorsichtig auch in ihrem Umfeld unterwegs sind, ähnlich wie medizinisches Personal ja auch. Aber diese ganzen Vorbereitungskurse und Trainings, also Yoga oder wie auch immer, was man da alles machen kann, das findet tatsächlich alles online statt. Ich bin erstaunt, dass das so gut funktioniert. Das hat natürlich den Nachteil, dass man als Schwangere mit anderen Schwangeren so nicht in wirklichen Austausch kommt, ne? Weil das ist dann begrenzt auf beispielsweise den Sportkurs oder die Informationsveranstaltung, aber so der Austausch am Rande mit anderen, der fällt einfach extrem, ja, unter den Tisch.
Und auch unter den Tisch fallen wird ja das hoffentlich Teamwork, wie es eigentlich vorgesehen ist oder wie es idealerweise vielleicht abläuft, mit deinem Mann bei der Geburt. Ne? Das sieht ja so aus, als würdest du das wahrscheinlich alleine kriegen müssen. Beschäftigt euch das sehr?
Also ich bin da noch ganz optimistisch. Soweit mir bekannt ist, ist in allen Kliniken immer noch gestattet, dass eine Begleitperson zumindest im Kreißsaal mit anwesend sein kann. Von daher, das versuche ich noch weit von mir zu schieben, je nachdem, wie sich die Zahlen weiterentwickeln. Ich lasse mich überraschen. Also da möchte ich ehrlich gesagt noch nicht so drüber nachdenken, dass ich das im Zweifelsfall auch alles alleine hinkriegen muss.
Das schaffst du bestimmt. Ich hatte von Fällen gehört, die tatsächlich dann so gelaufen sind, dass die Frau das alleine gemacht hat. Aber das mag ja sein, dass sich das geändert hat. Oder auch, dass wenn dein Partner geimpft ist, dass es dann möglich ist. Das wünsche ich dir sehr. Danke, liebe Katha. Katharina Beule ist mein Plus Eins heute hier und Freunde dürfen dich freundlicherweise Katha nennen, was ich hier die ganze Zeit schon rege tue. Und als du, liebe Katha, hier zum letzten Mal zu Gast warst, da saßt du noch bei mir im Studio und da warst du nicht zugeschaltet. Und nachdem alles vorbei war, sind wir hier rausgegangen und hast du gesagt, Mensch, Utz, ja, eure Geschichten der Woche, die finde ich immer recht spannend. Eigentlich habe ich auch so eine erlebt. Und das war vom Timing her so ein bisschen schwierig, weil ich dachte, hättest du ja auch dann in der Sendung erzählen können. Aber tollerweise bist du ja wieder da und kannst diese Geschichte ein Stück weit nachreichen. Sie beginnt eigentlich mit einer relativ lebensbedrohlichen Situation. Nimm uns mal mit. Wir reisen, glaube ich, dafür irgendwie Anfang der 2000er in Richtung Asien.
Ja, genau. Also das war im Jahr 2004. Und ich war auf dem Weg mit meiner liebsten Freundin nach Indonesien, nach Bali, um genau zu sein. Das war meine erste Reise außerhalb Europas. Wir hatten so einen Trip vor Indonesien, Thailand und Laos über mehrere Wochen in den Semesterferien. Und unsere erste Station war eben Bali, wo wir einen guten Freund ihrer Familie besucht haben, der im Nordosten der Insel ein kleines Öko-Hotel betreibt mit angeschlossener Tauchschule. Und ich habe dann diese Gelegenheit genutzt und da einfach mal kurzerhand meinen Anfängertauchschein gemacht. Genau, und damit sind wir dann also ohne unseren Freund in See gestochen. Wir hatten eine Crew, wir hatten die Tauchguides dabei und waren dann auf dem Weg zwischen Bali und Lombok. Und da wollten wir tauchen gehen an einem Spot, ich glaube, er nannte sich Manta Point. Also mein großer Wunsch war es, Manta-Rochen zu sehen. Wir sind da tauchen gegangen tatsächlich und manchmal kann es vorkommen, dass es über und unter Wasser verschiedene Strömungsrichtungen gibt. Und weder wir noch unsere Dive Guides und Tauchlehrer haben in dem Augenblick wirklich geschaltet und festgestellt, weil das war genau der Fall, dass die Unterwasserströmung in eine andere Richtung geflossen ist als die Überwasserströmung. Wir hatten eben mit dem Segelboot ausgemacht, dass wir uns in östlicher Richtung nach einer Stunde etwa wieder treffen und die uns wieder an Bord nehmen. Das war so damals der Plan. Und wir sind abgetaucht. Es gab eine ziemlich heftige Strömung. Wir sind da sozusagen irgendwie eher wie Pfeile durchs Wasser geschossen. Also so habe ich das zumindest in Erinnerung. Und es ist sicherlich auch nichts, was man als Anfängerin irgendwie betauchen sollte. Und als wir dann die Köpfe wieder über Wasser rausgestreckt hatten, hatte sich leider das Wetter ein bisschen verändert. Es war auf einmal extrem starker Wellengang. Und wir haben, das kannst du jetzt leider nicht sehen, wenn ich das mache, aber wir haben am Ende des Horizonts das Segelboot noch ungefähr in so einer Zentimetergröße ausmachen können. Die waren einfach extrem weit weg. Und in dem Augenblick ist uns auch klar geworden, oh Mist, wir sind in die völlig falsche Richtung getaucht. Das war, glaube ich, für mich zumindest so der Moment, in dem ich wirklich gedacht habe, so, oh shit, das geht hier in eine völlig falsche Richtung, das ist überhaupt nicht gut.
Aber das, genau, klingt jetzt ironisch souverän. Hast du damals das auch noch so leicht als sportive Herausforderung gesehen oder hast du wirklich gedacht, oh Gott, das kann jetzt echt hier schief gehen?
Na, ich war ja nicht alleine. Wir waren ja zu viert, meine Freundin und ich und eben die beiden balinesischen Dive Guides. Und wir haben uns alle angeguckt und festgestellt, okay, das ist jetzt problematisch. Ja, und dann haben wir irgendwie im Wasser treibend irgendwann dann auch relativ schnell festgestellt, dass die Überwasserströmung irgendwie sich auch geändert hatte und anfing, uns ins offene Meer rauszuziehen. Also wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir uns immer weiter von der Küste wegbewegen und das ging einfach auch wahnsinnig schnell alles. Und nach so einem kurzen irgendwie Überlegen und einer kurzen Panikattacke eines der indonesischen Dive Guides haben wir uns dann irgendwie zusammengerissen und haben gedacht, es wäre vielleicht das Schlauste, wenn wir nicht ins offene Meer gezogen werden, sondern wenn wir uns zur Not lieber irgendwie an dieser Felswand festkrallen.
Ihr habt es geschafft.
Erstmal sind wir über Korallen geschrappt, die da nämlich in dieser Bucht noch am Grund waren und sind dann irgendwann an Land angekommen. Und ich habe den Boden geküsst, bin ich auch ganz ehrlich, und war ganz froh,
Ja, aber seid ihr
irgendwo
da
zu stehen.
heulend und schnaufend und blutig von Korallen oder nicht ganz so dramatisch?
Nicht ganz so dramatisch. Ab einem bestimmten Punkt war klar, dass uns die Brandung einfach auch in diese Bucht reindrückt. Und in dem Augenblick, wo das passiert ist, habe ich angefangen, schon mich auch ein bisschen zu entspannen.
Okay.
Und wir sind eben in voller Tauchmontur da aus dem Wasser gestiegen und waren an Land. Und dann auf einmal näherten sich drei finstere Gestalten, möchte ich jetzt fast sagen. Drei indonesische Männer mit Macheten. Und ist
Die
jetzt kein untypischer Anblick, aber
übel
die kamen,
reinguckten oder sich
die guckten
gestört
übel
fühlten.
drein. Ja, so ganz klar war das am Anfang nicht. Zu dieser Zeit zumindest auf dieser Insel, da gab es keinen flächendeckenden Tourismus, da gab es auch nicht so viele Kontakte mit Europäern. Die haben sich, und das wurde im Nachgang, hat sich das natürlich alles aufgeklärt, aber in dem Augenblick, als wir da als Unterwassermonster mit riesigen Füßen und riesigen komischen Augen und Schläuchen aus dem Wasser gestiefelt kamen, prustend, haben die sich einfach wahnsinnig vor uns erschrocken, weil sie nicht wussten, was wir sind. Und haben dann erstmal ihre Macheten ausgepackt. Die drei waren auf jeden Fall unsere Rettung, weil für uns auch relativ deutlich war, dass wir nicht mehr auf das Boot zurückkehren können. Und die haben uns umgehend eingepackt sozusagen und mit in ihr Dorf genommen und eingeladen. Und dann sind wir mit unserem gesamten Tauchequipment da den Berg hochgestiefelt und diese Steilküste hochgestiefelt. Ich weiß noch, dass ich mich irgendwann total darüber aufgeregt habe und meinen Bleigurt in die Ecke gepfeffert habe, gesagt, es ist mir völlig egal, zur Not bezahle ich den auch. Aber ich schleppe den jetzt hier nicht noch den Berg hoch, wo ich jetzt gerade fast ertrunken wäre. Genau, und dann sind wir in diesem Dorf angekommen. Und das hat, ich glaube, nicht mal eine Minute gedauert. Da stand gefühlt das komplette Dorf um uns rum und hat uns im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur angeglotzt.
Und dein Gemütszustand war dann schon, ging dann schon in Richtung romantisches Abenteuer oder warst du immer noch so ein bisschen verunsichert, wie das eigentlich alles weitergehen sollte?
Nee, in dem Augenblick war ich eigentlich schon, ja, romantisches Abenteuer.
Ohne
Da war ich
Romantik
eigentlich
halt,
irgendwie,
aber.
ja, genau, ohne die Romantik. In erster Linie hatten wir wahnsinnigen Durst und auch Hunger. Und wir hatten ja auch noch unsere Tauchanzüge an, die haben total gescheuert. So, das waren so dringende, ich sag mal, sehr biologische Probleme. Und dann sind wir sozusagen da auch verköstigt worden. Wir konnten uns waschen. Wir haben so Tücher bekommen, die wir anziehen konnten. Sarongs, sagen die Indonesier. Und konnten dann zumindest mal für die Nacht aus unseren Tauchanzügen aussteigen. Genau, und in diesem Dorf, also 2004 war das, da gab es zwar schon erste Handys, das ist heute, sind die tausendmal weiter als wir mit Internetverbindungen überall, also da gibt es nicht solche Funklöcher wie hier in Brandenburg, aber zu der Zeit waren Handys einfach tatsächlich ja auch bei uns noch eher eine Ausnahme. Und in diesem Dorf gab es genau eins. Und da war zu unserem großen Glück auch Guthaben drauf, was genau für eine SMS gereicht hat. Das war sozusagen dann die gute Nachricht, dass da irgendwie Kontakt hergestellt ist, dass irgendwie wir am nächsten Tag auch wieder ja, auf unser Boot zurück können und irgendwie alle wieder zusammenfinden.
Mhm. Es gibt aber ein Bild, über das du sehr lachst und es gerne erzählst im Zusammenhang mit der Geschichte. Und das ist vielleicht so ein bisschen so die Filmendsequenz wäre es, wenn das auch ein Film wäre. Das möchte ich dir die Bühne überlassen an der Stelle.
Danke. Genau, also es war der nächste Morgen. Wir haben irgendwie eine harte Nacht auf den kalten Fliesen verbracht und ich wusste nicht, dass man in den Tropen so frieren kann. Wir mussten also wieder unsere Tauchanzüge anziehen und irgendwoher, wie das dann immer so ist, wurde ein Transporter organisiert und das war so ein Pritschenwagen. Der hatte eben an den Seiten so Gitterwände und meine Freundin und ich, wir saßen eben hinten auf der Pritsche. Also wir waren knapp 20 Minuten, glaube ich, unterwegs, bis dieses Auto dann eben mitten auf dem Marktplatz hielt, unsere beiden indonesischen Freunde ausstiegen und dieses Telefon suchten, mit dem sie das Boot kontaktieren konnten. Und meine Freundin und ich, wir saßen da auf dieser Pritsche und haben gewartet. Und für mich war das wirklich so der absolute Höhepunkt, weil das auch da wieder nur 2 Minuten gedauert hat und dieser komplette Marktplatz einfach um uns rum stand und uns angeguckt hat. Aus Neugier natürlich. Und ja, was ich in sehr lustiger und guter Erinnerung habe, wo ich aber gedacht habe, so jetzt reicht's, war, als uns irgendwann jemand durch dieses Gitter eine Banane zusteckte. Das war wirklich die Krönung, absolut.
Und die entscheidende Frage ist natürlich, wart ihr danach nochmal tauchen, beziehungsweise würdest du es deiner Tochter erlauben, in irgendwo tauchen zu gehen?
Also ich war danach noch oft tauchen. Es ist wunderschön. Also es ist einfach eine andere Welt, in der man selber nur Gast ist.
Mhm. Katharina Wöhle, Consultant in der internationalen Zusammenarbeit, Comicliebhaberin, Bienenkönigin und werdende Mutter. Als Taucherin pausiert sie allerdings gerade. Schön, dass du da bist heute.
Schön, da zu sein.
Hey, Herr
Hey, ich bin Trendela. Ich lebe in Leipzig mit meiner Familie. Mein Glücksmoment letzte Woche war ein kleiner grüner Zettel auf unserem Küchentisch. Auf dem kleinen grünen Zettel auf dem Küchentisch stand folgender Satz: Liebe Mama, ich bin auf dem Hof Hausaufgaben machen. Und tatsächlich, als ich dann auf den Balkon ging, saß mein Töchterlein auf dem Hof, im Hinterhof und hat Backsteine zerkloppt. Sie hat versucht, aus den Steinen ein Farbpulver herzustellen für ein Schulprojekt zum Thema Steinzeit und Höhlenmalerei und wollte am nächsten Tag in der Schule damit ein Bild malen. Und was daran so toll war, dass das Kind sich so gefreut hat, endlich wieder für die Schule etwas zu machen, was nicht mit Daten zu tun hat, nicht mit Arbeitsblättern und digitalen Geschichten, sondern ganz konkret mit Steinekloppen, mit Malen und mit Kreativität. Und natürlich auch mit Austausch und Gespräch mit der Lehrerin, mit den anderen MitschülerInnen. Und es hat mich für sie sehr, sehr gefreut und war tatsächlich für mich ein Glücksmoment in dem Augenblick, als ich ihr strahlendes, stolzes Gesicht gesehen habe.
Loslassen. Können Sie das gut? In jeder Plus Eins nehmen wir uns die Zeit, uns mal genauer mit einer Frage oder mit einem ganzen Fragenkomplex zu befassen. Und das machen wir hier in dieser wöchentlichen Rubrik.
Plus Eins. Die Antwort.
Loslassen, vom Kleinen bis ins Große, ist ein Lebensthema, wenn man so will. Und darum geht es hier jetzt. Wir werden unterstützt bei unserer Antwortsuche von Gunda Borgest. Sie ist Aufräumexpertin, hat ihre eigene Firma sogar dafür. Schönste Ordnung. Und ich sage schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Hallo. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, schön, dass du dabei bist. Loslassen ist ja eigentlich auch ein Thema aktuell beim Frühjahrsputz. Es gibt aber auch einen ganz individuellen Zugang bei dir, Katha. Vielleicht kannst du das mal eröffnen. Du bist ja derzeit in einem, man kann schon sagen, biografischen Umbruch. Und dann musst du gewisse Entscheidungen treffen, die auch mit Loslassen zu tun haben.
Ja, das stimmt. Ich bin schwanger, erwarte mein erstes Kind und damit geht für mich auch eine Phase der, ich sag mal, Verantwortungslosigkeit vorbei, in der ich nur für mich zuständig bin. Und ganz konkret, deswegen spitze ich meine Ohren, wir haben angefangen, in unserem Kleiderschrank Platz zu machen für die ganzen Klamotten, die so ein Baby braucht. Und der Trick war auch ein bisschen, Sachen jetzt in Wäschesäcke zu packen und die unterm Sofa zu verstauen, mit der Ansage, die irgendwie dann nochmal in den Second-Hand-Laden zu bringen, weil die einfach noch wirklich gut sind. Aber damit sind sie eben auch noch nicht ganz weg. Das heißt, ich könnte sie auch immer noch mal wieder rausfischen, wenn ich wollte.
Gunda, ist das ein Trick, der dir als Aufräumexpertin häufiger begegnet? Also man selber kennt es ja.
Säcke unterm Sofa verstauen finde ich jetzt eine originelle Idee, aber das ist mir bislang noch nicht begegnet. Nee, also in meiner Arbeit begleite ich ja Menschen, die sich entschieden haben, loszulassen, das aber alleine nicht können. Und die rufen mich dann und das ist sehr individuell, das sind sehr individuelle Prozesse und es hat immer mit Abschied zu tun. Und Abschied kann schmerzhaft sein. Das kann bis zu einem Trauerprozess gehen. Aber loslassen kann eben auch befreiend sein.
Also das, was Katharina da erlebt mit dem, ich sortiere erstmal aus, aber dann sortiere ich erstmal so zwischen in so eine Zwischenablage quasi. Die kann auch heißen, da kommt dann wieder was zurück. Oder ich kann mich davon trennen, kenne ich zum Beispiel von einer Kassettensammlung, auf der ich Jahrzehnte rumgesessen habe. Wie kann man sich denn da irgendwie wirklich dann ganz praktisch diesen Schubs geben, dann die Entscheidung zu treffen?
Genau, also das ist total individuell. Es gibt Menschen, die brauchen quasi erstmal den Sack unter dem Sofa, um dann das Ganze nochmal anzuschauen und sich dann loslösen zu können. Es gibt Menschen, die sagen, ich stelle es erstmal in den Keller. Gefährlich, würde ich sagen, weil da bleibt es dann auch über Jahre. Also dieses wirkliche Befreiungsgefühl entsteht wirklich erst, wenn es rausgeht aus der Wohnung oder aus dem Haus. Und jetzt im Falle von Katharina kann ich nur sagen, wenn es Sachen sind, an denen dein Herz hängt, von denen du sagst, die kann ich noch mal gebrauchen, dann finde einen Platz dafür. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, nicht gegeben. Also wenn du sagst, naja, ich weiß nicht so recht, aber ich könnte noch mal Geld draus machen. Vielleicht entscheidest du dich, es einfach zu spenden an jemanden, der es braucht, eine karitative Organisation, damit Gutes zu tun, dann ist es weg. Weil ich dich nicht kenne, kann ich das nicht so genau sagen. Ich kenne eure Lebensumstände nicht. Aber es ist immer ein individueller Prozess, über den ich jetzt keine allgemeingültigen Regeln legen kann. Ich kann nur sagen, damit das Loslassen gelingt, gilt es, sich genau anzuschauen, was einen daran hindert. Mhm. Also ist es sowas wie, habe ich mal geschenkt bekommen, hat viel Geld gekostet, kann ich noch mal gebrauchen oder was sind es für Themen, die da angesprochen werden? Ja? Und das frage ich dann halt auch meine Kunden. Es ist ein sehr sozusagen intensiver Dialog darüber, warum eine Tasse von Onkel Erwin aufgehoben werden muss, obwohl man Onkel Erwin nicht mochte.
Also es gibt ja auch sowas wie die diffuse Angst, die da einen begleitet. Also irgendwie so eine Verlustangst. Und das nehme ich jetzt mal an, so wie du das schilderst, hilft einem auch, diese Angst besser zu verstehen überhaupt, woher die kommt.
Absolut. Woher kommt die Angst? Das ist eine ganz zentrale, wichtige, vielleicht die wichtigste Fragestellung überhaupt. Was passiert, wenn wir uns von so einem Gegenstand trennen? Und also jetzt mit deiner Kassettensammlung zum Beispiel, da hast du gesagt, das, irgendwie konnte ich das noch nicht. Ja? Also du hast eine Sehnsucht, sie irgendwie abzugeben, aber du kannst es noch nicht. Und die Angst ist, glaube ich, was passiert danach, wenn ich kann den Zustand noch nicht fühlen, wie sich's danach anfühlt. Das heißt, je öfter ich sowas, also diesen Loslassprozess vollziehe, desto einfacher wird es, weil in den allermeisten Fällen entsteht ein Gefühl von Freiheit, Erleichterung, eine neue Energie entsteht. Aber das weiß ich natürlich vorher nicht. Ich weiß, ich kenne diesen Zustand nicht, der entsteht, wenn es dann mal weg ist. Mhm. Und weil wir den nicht kennen, haben wir Angst. Und geht ja nicht nur um Dinge, sondern man kann sich auch von Lebensentwürfen verabschieden oder muss es manchmal oder von Selbstbildern oder von der eigenen Jugend oder von der eigenen Schönheit oder so. Also es sind ja ganz große Themen, die da angesprochen werden. Ich arbeite manchmal mit Frauen, die sagen mir, ich muss meinen Kleiderschrank ausmisten, zeigen mir einen riesigen Kleiderschrank, sagen dann, das, was auf der linken Seite hängt, das ist Größe 38. Ich habe aber jetzt Größe 42 und ich muss unbedingt eine Diät machen. Das heißt, die stehen jahrelang vor ihrem Kleiderschrank mit diesem defizitären Gefühl. Und was passiert, wenn die sich dann von der 38 trennen? Das ist total enorm. Das ist so ein Ja zu sagen zu dem, was jetzt gerade ist und nicht immer in dem Gefühl zu leben, ich bin eigentlich nicht richtig und ich muss eigentlich und ich sollte doch.
Und Katharina, wie geht es dir mit dem Ja sagen zu dem, was jetzt da kommt? Du hast das am Anfang angedeutet, ne? Also dein Leben wird sich schon auch verändern, gerade auch was die Verantwortlichkeit so im Alltag angeht, die Flexibilität auch und so. Schaffst du das, diesen Teil deines Lebens jetzt einmal erstmal loszulassen?
Eine Sache, die ich aus dieser Auszeit mitgenommen habe, ist, dass alles seine Zeit hat. Und ich habe viel Zeit mit mir selber verbracht und mich nur um mich selber gekümmert und bin nicht traurig, das jetzt loszulassen, und freue mich total, Verantwortung für ja ein kleines Wesen zu übernehmen, einen kleinen Menschen. Mhm. Aber ich fühle mich auch sehr angesprochen von dem, was du gesagt hast, die Angst dahinter, und das sind schon nochmal gute Hinweise. Da gehe ich nochmal in mich, was mich davon abhält, die Dinge unterm Sofa irgendwie dann doch wirklich final wegzugeben.
Ja, also ich denke, also sozusagen diese tiefere Ebene, die zu ergründen, also damit das Loslassen gelingt, ist es, man kann es sich nicht einfach verordnen. Man kann nicht einfach sagen, ich mache das jetzt, ja. Es kann nur glücken, das ist meine Erfahrung aus 7 Jahre Arbeit mit Menschen, während ich diesen Prozess mit Menschen begleitet habe. Es kann aus meiner Sicht nur gelingen, wenn man sich auch den Schmerzen, den Gefühlen stellt und die auch zulässt. Also wenn man das registriert bei sich, dass da noch irgendwas Altes gerade hakt, und sich das genauer anzuschauen, hilft total beim Loslassen.
Also hinschauen, je öfter man sich traut, desto leichter fällt es auch, solche Veränderungen mit sich selber auszumachen. Ist es immer sinnvoll, sich auch klarzumachen, was man dafür bekommt, wenn man etwas Altes gehen lässt?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also sich von etwas zu verabschieden bedeutet immer auch einen neuen Raum zu öffnen, eine neue Möglichkeit, weil Dinge können auch Energien binden. Ja? Das heißt, wenn ich mir vorstelle, wie es sich danach anfühlt, oder wenn ich es nach dem ersten, zweiten Mal dann tatsächlich erlebt habe, das ist natürlich toll. Dann kann man auf diese Erfahrung zurückblicken und kann sagen, Mensch, das war doch damals, als ich die Studienunterlagen weggeschmissen habe, das war doch ein super Gefühl. Kann ich das jetzt eigentlich auch mit meinen Fachbüchern machen? So, also, ja.
Dann sage ich vielen Dank für die Unterstützung heute bei Die Antwort bei Gunda Borgest, Aufräumexpertin. Ja, und hier auch schon mal zu Gast gewesen bei Plus Eins. Lieben Dank und alles Gute für dich.
Ja, für dich auch. Bis bald. Ciao.
Tschüss. Wir stellen hier auch gerne Ihre Fragen, plus1@deutschlandradio.de. Schicken Sie uns doch gerne Ihre Fragen zu. Was auch immer Ihnen da auf dem Herzen liegt, interessiert uns sehr. Liebe Katha, bevor wir uns verabschieden, wenn diese Plus 1 hier gleich vorbei ist, sagst du mir dann wieder danach, ich habe noch eine Riesen-Story, die müsstest du unbedingt mal erzählen? Oder haben wir jetzt erstmal deine großen Stories abgegrast? Du entwickelst ja gerade neue große Stories mit deinem Leben.
Ja, also ich weiß, dass mir das beim letzten Mal auch nicht sofort eingefallen ist, ne? Deswegen lass mich nachdenken.
Ja,
da finden sich bestimmt noch Schmuckstücke, so ist es nicht.
Ja, glaube ich auch. Müsstest du halt wiederkommen, wäre auch nicht das Allerschlimmste. Wir sind jetzt so in den allerletzten Etappen bei deinem Weg bis zur Geburt. Denkst du noch in Etappen davor, vorher nochmal das machen oder dieses erledigen, oder bist du jetzt in so einer Art Gleitflug auf dem Weg ins Krankenhaus?
Nee, in Etappen denke ich tatsächlich gar nicht, sondern es ist jetzt wirklich so die letzte, ja, die sind jetzt die letzten Wochen. Was ich gerne gemacht hätte, aber das habe ich mir im Dezember, glaube ich, schon abgeschminkt, ehrlich gesagt. Ich wäre gerne mit meinem Mann nochmal in Urlaub gefahren, ne, weil es immer so heißt, also macht unbedingt nochmal dieses alleine und jenes alleine. Ja, das würden wir alles gerne, das geht halt nicht. Aber nö, also ich bin eigentlich, na, habe ich ja vorhin erzählt, die Aufregung steigt natürlich, aber ich habe natürlich auch ganz entspannte Momente. Ich freue mich, dass es jetzt langsam, aber sicher ein bisschen wärmer wird, und weil ich nicht mehr so mobil bin, einfach auch auf meinem Balkon sitzen kann, in der Sonne hoffentlich. Genau.
Und verrätst du jetzt hier und heute in einer Art Weltpremiere exklusiv auf Plus 1 den Namen des Kindes?
Nein, den wüsste ich selber gerne.
Ich hätte es auch nicht erwartet. Aber wer weiß, vielleicht erfahren wir hier an dieser Stelle später nochmal mehr. Katharina Wöhle war das wieder mal bei Plus 1. Vielen Dank, liebe Katha. Wirklich sehr schön. Es hat sich sehr gelohnt, dass du wieder bei uns warst. Alles Gute für dich. Und ich wünsche dir ein Kind, das sich dreht.
Vielen Dank, es war mir eine große Freude. Ich habe das beim letzten Mal schon als toll empfunden, und das war es diesmal auch. Also ich komme gerne wieder.
Sehr schön, freut mich. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Eine Empfehlung habe ich an dieser Stelle noch für Sie, den zweiten Plus-1-Podcast dieser Woche. Und in dem geht es in der Geschichte der Woche heute um Freiheit. Denn Freiheit wartet auf unseren Protagonisten René auf der anderen Seite der Gitter.
Und hast du Schiss vor draußen oder wie ist, was denkst du?
Extrem. Also ich habe extrem Panik, muss ich sagen, weil ich weiß nie, wie es läuft. Ne? Ich stelle mir das ziemlich schwer vor.
Das ist René, er sitzt seit 12 Jahren im Gefängnis und für ihn steht zu diesem Zeitpunkt eine große Veränderung an, seine Entlassung. Unsere Autorin Heike Bittner, die hat ihn dabei begleitet und wie das geklappt hat mit der Freiheit, hören Sie hier in der Geschichte der Woche in unserem zweiten Plus-1-Podcast der Woche. Hier war es das erstmal. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Utz Dreger. Passen Sie gut auf sich und andere auf. Bis zum nächsten Mal und ciao.